Wir sind im Römerbrief im Kapitel 1. Sind ja wahnsinnig weit gekommen letztes Mal. Den ersten Satz haben wir schon fertig. Aber wir sind immer noch in der Einleitung. Paulus, der Diener Jesus, sein Gesandter, präsentiert uns hier das Evangelium, das heißt die frohe Botschaft von Gottes Sohn Jesus Christus und dem, was er für uns getan hat. In 1. Korinther 15 gibt uns der Paulus so eine Kurzversion von dem, was das Evangelium ist. Vielleicht schlagt ihr das mal kurz auf, gerade mal ein Stückchen weiterblättern. 1. Korinther 15 und lasst den Finger hier in Römer 1 und den anderen Finger lasst ihr in 1. Korinther 15. Dort im 1. Korinther 15 im Vers 1 sagt der Paulus: Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das Evangelium ist die Botschaft von der Vergebung und von der Annahme bei Gott durch das, was Jesus für dich getan hat. Wir Menschen sind von Natur aus getrennt von Gott wegen unserer Sünde. Das heißt wegen unserer Unvollkommenheit oder unserer Schuld, die nicht zu dem vollkommenen, heiligen Gott passt. Und das Resultat von Sünde ist diese Leere in unserem Herzen und dieses schlechte Gewissen und die ewige Entfremdung und Trennung von Gott. Und natürlich zerstört uns Sünde auch selbst. Aber weil Gott uns liebt, hat er uns trotz unserer Rebellion und unserer Ablehnung und unserer Gleichgültigkeit ihm gegenüber, obwohl wir es nicht verdient haben, hat er seinen Sohn Jesus gesandt. Und er hat am Kreuz unsere Schuld getragen. Und er hat am Kreuz die Trennung vom Vater für uns erlebt und er ist an unserer Stelle gestorben. Und jetzt ist er auferstanden und er will in unseren Herzen leben und wohnen. Und wenn wir umkehren von unserem falschen Leben ohne Gott und Jesus seine Bezahlung am Kreuz für unsere Schuld für uns persönlich annehmen und ihm in unser Leben einladen, um uns von ihm leiten zu lassen, dann können wir Vergebung erfahren von unserer Schuld. Und Annahme bei Gott und neues Leben. Das ist das Evangelium. Und Paulus hat all seinen Luxus, all sein Ansehen, all seine Positionen zurückgelassen und hat große Unannehmlichkeiten auf sich genommen, um diese frohe Botschaft zu verkündigen. Warum hat er das getan? Weil er selbst diesem auferstandenen Jesus begegnet ist. Und er diese Vergebung in Jesus und den Segen, der kommt durch diese Beziehung mit Gott, erfahren hat. Er wird uns hier im Vers 16 sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Diese Botschaft von Jesus und Gottes Gnade in ihm ist einfach zu gut, um die für sich selbst zu behalten. Paulus war selbst tief berührt und er war dankbar über Gottes Gnade. Sagt hier im Vers 5, Römer 1 zurück. Lass den Finger noch im 1. Korinther 15. Vers 5 in Römer 1. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. In ihm, in Jesus haben wir Gnade und Apostelamt empfangen. Was ist Gnade? Gnade ist eine unverdiente Wohltat. Zum Beispiel, ich gehe zum Manfred und haue meine Watschen runter. Gerechtigkeit wäre, wenn er mich wegen Körperverletzung anzeigt und ich bestraft werde. Das wäre gerecht. Ich kriege, was ich verdiene. Barmherzigkeit wäre, wenn er mich nicht anzeigt, sondern mir vergibt. Barmherzigkeit ist, ich bekomme nicht das, was ich verdiene. Ich werde verschont. Aber wenn ich ihm eine Watsche gebe und er vergibt mir und sagt, komm, ich lade dich auf ein Eis ein, das ist Gnade. Gnade ist was Unverdientes, eine unverdiente Wohltat. Und nehmen wir an, ich schulde dem Markus 100 Milliarden Euro. Das ist was ich unmöglich zurückzahlen kann. Und Manfred erlässt mir meine Schulden. Und nicht nur das, er überweist noch 100 Milliarden auf mein Konto, die er mir schenkt. Das ist Gnade. Das ist, was Gott für uns getan hat. So behandelt uns Gott, wenn wir auf Jesus vertrauen. Und weil wir auf Jesus vertrauen. Na, wenn ein Mensch Jesus nicht vertraut, wenn er nicht das annimmt, was er für uns getan hat, sondern es ablehnt, dann ist Gott noch immer gerecht. Gibt uns das, was wir verdienen. Das ist die Hölle. Das ist das Beste, was wir verdienen können. Aus uns selbst. Gott ist gerecht. Aber wenn du Jesus vertraust und ihm nachfolgst, dann schenkt Gott dir Vergebung. Und er schenkt dir Gnade. Und all diese unverdienten Wohltaten, die wir haben in unserer Beziehung mit Gott. Zum Beispiel, dass wir adoptierte Kinder sein dürfen. Dass er uns annimmt, dass er uns liebt, dass er uns versorgt. Sich um uns kümmert. Dass er uns als seine Erben einsetzt. Dass er uns Gaben gibt. Wir sind so gesegnet. Und eine dieser Segnungen, die wir von Gott empfangen, ist, dass wir seine Mitarbeiter sein dürfen. Dass er uns gebrauchen will. Dass er durch uns wirken will. Er schenkt uns Berufungen. Und ich mag das, dass Paulus das hier zusammen nennt. Er sagt, er hat Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen. Es ist Gnade, ich darf ein Botschafter Jesu Christi sein, sagt der Paulus. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade. Jetzt können wir im 1. Korinther 15 nachlesen im Vers 9. Da sagt der Paulus, ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Vers 10, aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Sehen hier diesen Zusammenhang von Dienst und von Gnade. Es ist Gnade, dass Gott uns gebraucht. Wir haben es nicht verdient, dass Gott uns gebraucht. Wir sind auch nicht am besten qualifiziert dazu. Die Engel könnten den Job wahrscheinlich viel besser machen. Die sind viel fähiger und viel gehorsamer und weniger rebellisch und launenhaft als wir. Aber Gott hat gewählt, uns zu gebrauchen. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht. Das ist so, als würde Gott uns einladen, in der Nationalmannschaft zu spielen. Das wäre ein Vorrecht. Was wir nicht verdient haben, wozu wir nicht fähig sind eigentlich. Vielleicht würden wir sagen, ja super, dann blamiere ich mich, ich bin nicht fähig dazu, in der Nationalmannschaft zu spielen. Das ist nur frustrierend für uns alle. Aber Gott sagt, nein, ich habe noch mehr. Ich berufe dich in den Dienst, ich schenke dir Gnade, dich zu gebrauchen, das ist Gnade, ja, aber ich tue noch mehr. Ich schenke dir auch die Gnade zu dienen. Nicht nur Gnade, dass du einen Dienst hast, sondern auch die Gnade zu dienen. Paulus hat hier gesagt im 1. Korinther 15, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber dann sagt er aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gott sagt, ich wirke in dir und ich gebe dir Kraft, ich helfe dir, die gute Nachricht weiterzusagen oder andere zu trösten, andere zu ermutigen, zu predigen, zu putzen, Kinder zu lieben, die du erziehst, deine Familie zu leiten, dein Handwerk gut zu machen, das hilft dir dabei, Angebot zu erstellen oder deine Kunden zu beraten oder was immer es ist, wozu Gott dich berufen hat. Es ist seine Gnade, dass er uns berufen hat, aber er will auch in seiner Gnade durch uns wirken. Wir sind Mitarbeiter Gottes, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten für ihn, aber wir arbeiten auch mit ihm. Und er mit uns und er durch uns. Er wirkt in uns und durch uns und er gibt uns die Weisheit und die Liebe und die Kraft und die Geduld, die wir brauchen. Es ist Gnade, dass wir Gott dienen dürfen, aber wir brauchen auch seine Gnade, um dienen zu können. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Innehalten, wenn wir so beschäftigt sind und so drauf los rackern. Sagen, halt Jesus, du bist da. Danke, dass du da bist. Und Herr, du siehst, ich habe gerade eine schwere Zeit damit, mit meiner Arbeit oder mit meinem Dienst. Hilf mir dabei. Wir müssen uns das in Erinnerung rufen. Der Herr hat mich da überführt am Freitagabend. Wir haben dann noch spät abends geputzt unten und ich wollte eigentlich schon lange im Bett sein und war irgendwie so, ich bin müde und habe mich irgendwie beschwert beim Herrn. Und der Herr hat mich überführt. Wozu machst du das? Ich mache es nicht aus eigener Kraft. Komm, ich will dich stärken und ich gebe dir die Kraft, morgen aufzustehen und wieder zu dienen. Und wisst ihr was? Gott ist treu. Das ändert die Perspektive, wenn wir uns bewusst sind, dass er hier ist. Und dass er in uns wirkt und durch uns wirkt, dass wir nicht aus eigener Kraft rackern müssen oder ihm dienen müssen. Ist ja kein Rackern eigentlich, ist ja ein Vorrecht. Aber wenn wir das vergessen, dann werden wir frustriert, wenn wir anfangen, aus eigener Kraft Dinge zu tun. Paulus schreibt, ich habe das Apostelamt für den Glaubensgehorsam unter allen Nationen und denen, unter denen auch ihr seid, empfangen. Paulus war der Apostel für die Heiden. Dazu hat Gott ihn ganz besonders berufen, ihnen die frohe Botschaft von Jesus zu bringen und sie zur Entscheidung aufzurufen, umzukehren und Jesus nachzufolgen und ihn anzunehmen. Spricht hier von Glaubensgehorsam. Wahrer Glaube, biblischer Glaube, der Glaube, der uns errettet, ist mehr als nur ein intellektueller Glaube. Mehr als, dass ich nur sage, ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Sogar mehr als nur zu sagen, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. In dem Sinn von, ich glaube, dass es wahr ist. Ich habe die richtige Theologie. Das allein wird mich nicht retten. Jakobus sagt in Jakobus 2, die Verse 19 und 20, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Zittern, weil sie Jesus nicht nachfolgen. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Das wahre Glaube ist nicht nur intellektuelles, ja, ich glaube dran, dass das stimmt. Oder ich glaube dran, dass das gibt. Sondern es ist ein annehmender Glaube, ein reagierender, sich hingebender, gehorsamer Glaube. Das ist ein großer Unterschied, zu sagen, ich glaube, dass etwas wahr ist, oder dass ich mich drauf einlasse. Auf das, was ich für wahr halte. Dass ich mich auf Jesus einlasse. In diesem Fall konkret. Auf das, was er getan hat. Ihm nachzufolgen. Na, wenn du Schiffbruch erlitten hast und irgendwo im Meer schwimmst und gerade dabei bist zu ersaufen und dann kommt der Hubschrauber von oben und lässt das Seil runter, ist es nicht genug, wenn du sagst, ich glaube, dass es Rettungsseile gibt. Oder ich glaube, dass das ein Rettungsseil ist. Oder ich glaube, dass die sich daran festhalten, gerettet werden. Nee, ich muss es ergreifen und ich muss mich rausziehen lassen. Es gibt die Geschichte von einem Stuntman, oder ich habe den Namen vergessen, ein Amerikaner. So ein Seiltänzer war das und er ist auf dem Seil über die Niagara-Fälle gegangen. Das war so ein Riesending. Und hat ihn überquert. Und dann hat er es nochmal überquert und hat eine Schubkarre mitgenommen und ist da drüber gelaufen. Und dann hat er die Leute, die Menge, die da stand und zugeschaut hat, hat gefragt, glaubt ihr, dass ich einen Menschen in der Schubkarre über das Seil hier über die Niagara-Fälle bringen kann? Und alle Leute haben gesagt, ja, wir glauben, dass du es kannst. Und dann hat er zu einem von denen gesagt, komm, steig ein. Wahrer Glaube ist mehr. Es ist nicht nur eine intellektuelle Zustimmung. Ja. Sondern es ist ein reagierender, ein gehorsamer Glaube. Glaube, der sich der Leidenschaft von Jesus unterwirft. Und wenn er sagt, steig ein, der einsteigt. Das ist wahrer Glaube. Und seht jetzt hier, was der Paulus über die Christen in Rom sagt. Das Erste, was er sagt hier am Ende von Vers 6, ist, dass sie berufene Christi Jesu sind oder Jesu Christi sind. Denn nur der Paulus war berufen, auch die römischen Christen waren berufen. Auch wir sind berufen. Und es gibt einen allgemeinen Ruf, dazu sind wir alle berufen. Kein einzelner von uns kann sagen, ich bin nicht berufen. Jeder von uns hat eine Berufung. Wir haben alle eine allgemeine Berufung. Jesus sagt zu allen von uns, folge mir nach, wie zu seinen Jüngern. Folge mir nach, sei ein Jünger. Da haben wir schon alle Hände zu tun, ihm nachzufolgen. Aber dann gibt es auch noch persönliche Berufungen, spezifische Berufungen. So wie der Paulus sagen konnte, ich bin berufen, ein Apostel zu sein, ein Prediger zu sein oder Geschäftsmann oder wozu immer Gott dich berufen hat und begabt hat. Und ja, natürlich beruft Jesus alle Menschen, ihm nachzufolgen. Er hat eine Berufung, er hat einen Platz für jeden Menschen. Aber nicht alle Menschen antworten auf diesen Ruf. Deswegen in diesem engeren Sinn sind die Berufenen in der Bibel die Christen, die Jesus vertrauen, die reagiert haben auf den Ruf Jesu, ihm nachzufolgen. Also ihr seid die Berufenen Jesu. Er hat gesagt, folge mir nach. Und denk mal drüber nach, was es heißt, berufen zu sein. Wir verwenden dieses Wort etwa, wenn ein Professor in einen Lehrstuhl berufen wird. Oder irgendein Experte in ein Gremium berufen wird. Jesus hat dich berufen. Das sagt mir einerseits, dass Jesus einen Plan hat. Dass Jesus eine Aufgabe hat. Ich bin berufen. Aber es ist auch eine Auszeichnung, es ist eine Ehre, wenn man berufen wird. Drückt auch aus, ich schätze dich. Ich traue dir was zu. Ich möchte dich gebrauchen. Und dann in Vers 7 sagt er allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom. Geliebte Gottes. Wir als seine Nachfolger, als Gottes Kinder sind Gottes Geliebte. Gott ist verliebt in uns. Gott ist verliebt in seine Gemeinde. Er nennt sie die Braut Christi. Sie ist ein Bräutigam, der seine Braut sieht. Sind die Braut Christi aber auch persönlich. Gott ist verliebt in dich ganz persönlich. Du bist ein Geliebter oder eine Geliebte Gottes. Und es ist ein starkes Wort. Überlegt euch mal, was wir für einen Geliebten oder für eine Geliebte empfinden. Man stellt euch das vor, wenn ihr gerade verliebt seid. Wenn ihr an sie oder ihn denkt. Was empfinden wir für einen Geliebten? Da ist Wertschätzung, Hingabe. Die Person hat unsere besondere Aufmerksamkeit. Ich will das Beste für sie, ich will sie beschützen, soweit ich kann, ich will sie segnen, ich will alles mit ihr teilen, ich will das Leben mit ihr verbringen. Und so sieht Gott uns. Er sieht uns an und sagt, mein Geliebter, meine Geliebte. Gott ist geschlechtsneutral, ist weder Mann noch Frau, also er ist Geist, er darf das sagen, meine Geliebte oder mein Geliebter. Nehmt euch mal Zeit und denkt drüber nach, über diese Bezeichnungen, die Gott uns gibt, über die verschiedenen Aspekte seiner Liebe. Er nennt uns seine Kinder. Das ist diese besonders schützende, bergende, leitende Liebe, wenn wir daran denken, die Liebe, die Eltern für ihre Kinder haben. Aber Gott nennt uns auch seine Freunde, seine Mitarbeiter und seine Geliebten. Denk mal drüber nach. Gott ist unsterblich verliebt in uns. An dem ersten Johannesbrief schreibt uns Johannes, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, das ist der ultimative Liebesbeweis. Aber dann schreibt Johannes weiter, im nächsten Vers, er sagt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wenn mir bewusst ist, wie sehr Gott mich liebt, dann definiert das auch automatisch meine Beziehungen zu meinen Geschwistern. Und mir wird klar, die Person, die neben mir sitzt, die ist auch ein Geliebter oder eine Geliebte von Gott und ein Sohn, eine Tochter Gottes, Freund, eine Freundin Gottes. Okay, dann behandle sie entsprechend oder ihn entsprechend. Seid Berufene, ihr seid Geliebte und ihr seid Heilige. Muss nicht tot sein, um heilig zu sein, irgendwie heilig gesprochen zu werden von irgendeinem Papst. Sondern die Bibel sagt, du bist ein Heiliger oder eine Heilige Gottes, wenn du auf Jesus vertraust. Aber wie geht das? Wir schauen uns an und sagen, wie geht das, dass wir heilig sind? Der Grund ist, Gott hat dich heilig gesprochen. Weil du Jesus vertraust, ist sein Werk am Kreuz für deine Schuld gültig geworden und wirksam geworden und deine Schuld ist weggenommen. Und du bist in Gottes Augen und in deiner Position vor Gott heilig. So heilig wie Jesus, umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Dieses perfekte Leben, das er für uns gelebt hat, das wird dir zugerechnet. Deswegen bist du ein Heiliger, ja, obwohl du noch nicht ganz heilig lebst. Hoffentlich immer mehr. Aber du bist ein Heiliger in Jesus. Und weil wir in unserer Position vor Gott schon heilig sind, dann haben wir auch den Wunsch, in unserem praktischen Leben immer heiliger zu werden und uns von Gott verändern zu lassen. Kleiner Junge, der in eine Gemeinde ging, die so schöne Glasfenster hatten mit Bildern von Paulus und Petrus und Johannes drin, er wurde in der Sonntagsschule gefragt, was es bedeutet, heilig zu sein. Was sind Heilige? Und er hat gesagt, das sind Menschen, durch die das Licht scheint. Es ist Gott, der uns verändert. Heilig hat in der Bibel aber auch oft diese Konnotation von abgesondert sein. Na, wenn wir an die heiligen Geräte im Tempel sprechen, die sind abgesondert für den Herrn, nur für den Dienst im Tempel. Also wir sind auch heilig in diesem Sinn. Wir sind Abgesonderte für Jesus, für den Gebrauch durch ihn. Und dann sagt Paulus weiter, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede. Das war der typische Gruß von Paulus. Er hat den griechischen und den jüdischen Gruß kombiniert. Die Griechen haben gesagt, Charis, Gnade. Möge dein Tag besser sein, als du es verdienst. Die Juden haben gesagt, Shalom, Friede. Friede Gottes sei mit dir. Paulus sagt beides. Gnade und Friede sei mit dir. Das ist wunderschön. Aber uns fällt auch auf, wenn wir die Briefe studieren, dass der Paulus diese beiden Grüße immer in derselben Reihenfolge verwendet. Immer Gnade zuerst und dann Friede. Und ich glaube, das ist auch nicht zufällig. Ich glaube, das hat einen Grund. Weil wir können nicht den Frieden Gottes erfahren, wenn wir nicht zuvor Gottes Gnade erfahren haben. Friede von Gott ist ein Resultat von Gottes gnädigen Handeln an mir, vom Evangelium. Gott behandelt mich nicht nach dem, was ich verdiene, sondern nach dem, was Jesus für mich verdient hat. Seine Vergebung, seine Annahme, seine Adoption als Kinder. Und wenn mir das bewusst ist, dass ich mich nicht länger zu Gott hinverdienen muss, dann kann ich ruhen in dem, was Jesus für mich getan hat und kann die Beziehung genießen. Und dann werde ich diesen Frieden erfahren, diesen Frieden mit Gott, aber auch diesen Frieden von Gott und den Frieden in Gott. Im Römerbrief 8 wird der Paulus sagen, was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wenn der Allmächtige mit uns ist, wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Also wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Dann sagt er aber, in allem diesen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da drin kann ich ruhen, weil ich weiß es, Gott für mich ist und Gott mit mir ist. Und er hält mich. Und wir haben diese Verheißung, dass er alles zum Guten verwenden wird in unserem Leben, wenn wir ihn lieben, dort in Römer 8. Und ich weiß, ich kann mich seiner Liebe anvertrauen. Und nichts kann mich trennen von seiner Liebe. Dann kann ich Frieden erfahren, selbst in schwierigen Umständen. Friede mit Gott, Friede in Gott. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jetzt ist der Gruß fertig, jetzt kommen wir zur richtigen Einleitung. Vers 8. Aufs Erste danke ich meinem Gott, durch Jesus Christus, euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Das heißt, im ganzen Römischen Reich. Paulus war noch nie dort gewesen in Rom, aber er hat von ihrem Glauben gehört. Diese Gemeinde in Rom hatte ein tolles Zeugnis. Und Paulus beginnt seine Briefe sehr oft mit Dank. Es scheint so ein Muster zu sein in seinen Briefen, in seinen Gebeten, dass er zuerst dankt und dann bittet. Wir sehen eine richtige Ausgewogenheit in dem Gebetsleben von Paulus. Paulus war ein dankbarer Mensch. Und deswegen war er auch ein glücklicher Mensch. Wir sind so oft von dem Negativen eingenommen. Wenn wir beten, dann bitten wir so oft für das, was wir brauchen. Und wir vergessen, allzu leicht zu danken. Wir haben ja so die Ausrichtung auf das, was wir nicht haben, anstatt auf das, was wir haben. Und deswegen sind wir allzu oft nicht gut drauf. Da haben wir allen Grund zu danken. Gott hat uns so reich gesegnet. Das, was Jesus für uns getan hat, Beziehung mit Gott, hat uns materiell alle gesegnet. Sind alle mit dem Auto hierher gefahren, nehme ich an. Haben alle ein Dach über dem Kopf, alle was zum Anziehen, zum Essen. Mann, uns geht's so gut. Sind soweit gesund. Gott hat uns gesegnet. Mach es zur Gewohnheit, Gott zu danken. Das wirklich bewusst zu machen. So wie der Paulus, wenn wir uns hinsetzen und so beten, erstmal Zeit nehmen, Danke zu sagen, uns diese Dinge in Erinnerung zu rufen. Wie sehr Gott uns beschenkt hat und wie sehr wir gesegnet sind. Und wisst ihr, was das Geheimnis ist? Du kannst nicht lange da sitzen und Gott danken und dabei schlecht drauf sein, deprimiert sein. Weil wir uns dieser ganzen Segnungen, die Gott für uns hat, bewusst werden. Und ganz abgesehen davon, ich meine, Gott verdient unseren Dank für seine Fürsorge und für seine Treue in unserem Leben. Aber Paulus war nicht nur ein dankbarer Mensch, Paulus war auch ein Fürbitter. In Vers 9, er sagt, Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten. Das war ein echter Beter, der Paulus. Unablässig. Alle Zeit. Paulus hat bewusst in der Gegenwart Gottes gelebt. War sich bewusst, Gott ist da und ich habe eine offene Telefonleitung zu ihm. Ich kann immer mit ihm reden, kann ständig im Gespräch sein. Das ist das, was wir lernen müssen. Einfach dieses Bewusstsein, Gott ist da und er ist offen für mich. kann den ganzen Tag mit ihm im Gespräch sein. Und wenn ich einen Bekannten im Auto sehe, kann ich sagen, Herr, segne ihn. Und wenn mich jemand anruft, kann ich sagen, Herr, segne sie und hilf ihm oder ihr. Und sogar wenn ich in einem Gespräch bin, kann ich sagen, gib mir Weisheit. Nehemia hat es gemacht. Mitten in seinem Gespräch war der Mundschenk des Königs und hat über Jerusalem gehört, hat Herz bekommen, um dorthin zu gehen. Und mitten in seinem Gespräch mit dem König betet er diese Stoßgebete zu Gott. Faszinierend, das zu lesen. Also wir können ständig mit Gott im Gespräch sein. Sind wir da. Bewusstsein seiner Gegenwart leben. Paulus lässt uns hier eines seiner Gebetsanliegen wissen. In Vers 10, er sagt, ich bete alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Er ist dem Willen Gottes hingegeben. Das ist die richtige Einstellung zu beten. Nicht, dass wir Gott drum dirigieren, sondern hey, Gottes Wille ist, darum bitte ich, dass ich euch sehen kann. Wenn es in seinem Willen ist. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Mir verlangt sehr, euch zu sehen, damit ihr mich beschenken und mich bedienen könnt. Das ist, was der Paulus sagt. Nee, er sagt, es verlangt mich, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Er sagt, mein Herzensanliegen ist, euch geistig zu beschenken und euch zu festigen und euch zu ermutigen. Mit welcher Einstellung kommst du in die Gemeinde, im Gottesdienst? Als Konsument oder um anderen zu dienen? Ich mag die Einstellung von Paulus. Ich bin es manchmal leid, das Gejammer von Christen über ihre Gemeinden zu hören. Ah, die Musik gefällt mir nicht und die Predigt ist zu lange und der Kinderdienst ist unbesetzt und die Leute sind nicht aufmerksam genug auf mich. Und dann gibt es diejenigen, die sich gar keiner Gemeinde anschließen, die ewig unzufrieden sind. Ich finde keine Gemeinde, die meinen Bedürfnissen entspricht und meinen Vorstellungen und die das bietet, was ich wünsche. Das ist gar nicht die richtige Frage. Wo kriege ich das, was ich will? Die richtige Frage ist, Herr, wo willst du, dass ich diene, dass ich gebe, wo ich mich mit deinen Gaben einbringe? Das ist die richtige Frage. Sollten alle fähig zu sein, zu sagen, ich bin nicht wegen mir in dieser Gemeinde, sondern weil Gott mich hierher gestellt hat. Und deswegen möchte ich von mir geben und mich selbst in meine Geschwister investieren. Gott möchte Jünger herantrainieren, nicht Kunden, nicht Konsumenten. Gott will, dass wir Geber sind, nicht Nehmer. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist. Er sagt uns in der Bibel, geben ist seliger als nehmen. Das Geheimnis ist, wenn wir geben, dann werden wir auch gesegnet werden. Wir Christen sind nicht ein Eimer, bildlich gesprochen, sondern ein Reservoir, wo das, was Gott in uns reinleert, sich ansammelt und aufstaut und irgendwann abgestanden und stinkig wird und faul. Sondern wir Christen sind eher Schläuche, wo Gottes Segen, wo diese Geistesgaben, diese Liebe, dieses lebendige Wasser weitergegeben wird. Empfangen von Gott und wir geben weiter. Und in diesem Prozess werden wir durchgespült und werden wir selbst auch erfrischt. Das ist ein weiteres Geheimnis. Manche Menschen haben so ein abgestandenes Leben, weil sie alles für sich behalten wollen. Weil sie nicht Diener sind. Dann gibt es weiter, was Gott dir schenkt. Du wirst sehen, wie du erfrischt wirst und wie du gestärkt wirst. Vielleicht ist es gut, sich mal hinzusetzen. Vielleicht als Ehepaar, als Familie sogar und wirklich die Prioritäten zu ordnen. Herrn zu fragen, welchen Dienst können wir übernehmen? Wie sollen wir als Familie anderen dienen? Wie können wir in anderen investieren? Wie können wir anderen geben? Vielleicht hast du so ein evangelistisches Herz. Vielleicht ist es, Freunde einzuladen, ab und zu mal, die Jesus noch nicht kennen. Und denen von ihm zu erzählen. Freundschaften zu machen. Vielleicht ist es, Freizeiten zu organisieren, wenn du ein Organisationstalent bist. Vielleicht ist es, Singles oder Menschen, die sich einsam fühlen, einzuladen zum Abendessen ab und zu mal und mit denen zu beten und sie zu ermutigen. Vielleicht ist es, mit der Jugend zu arbeiten oder im Kinderdienst oder in ein Altersheim zu gehen und dort Menschen zu dienen. Oder vielleicht bist du Handwerker, Geschwistern praktisch zu helfen, anzupacken, wo Not am Mann ist. Frag, was sind die Gaben, die ich einbringen kann? Was sind unsere Gaben, die wir einbringen können? Ich glaube, jeder Christ sollte einen Bereich haben, wo er anderen dient. Das ist normal. Das gehört dazu, zu unserer Nachfolge von Jesus. Die Frage ist nicht, ob wir dienen sollen, die Frage ist eigentlich nur, wo und wem. Und wenn irgendwer Ideen braucht, dann kommt zu uns. Es gibt genug Dinge, wo wir uns einbringen können, wo wir einander dienen können. Paulus hat ein Herz zu geben. Paulus hat ein Herz, ein Segen zu sein und zu dienen. Aber er war auch nicht dieser überdrüber Christ. Ich bin Apostel. Ich bin Superchrist. Ich weiß schon alles und bin schon seit 20 Jahren Christ. So der christliche Weihnachtsmann. Ich werde nach Rom gehen und ich werde sie segnen und dann gehe ich wieder. Ich meine, ich erwarte mir ja gar nicht, dass dieses christliche Junggemüse mir irgendwie dienen kann. Und er sagt im Vers 12, das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Hey, Gott kann jeden Neubekehrten gebrauchen, um dir zu dienen, um dich zu segnen. Und wir berauben uns selbst, wenn wir irgendwie so diese hochmütige Einstellung bekommen, wir wissen schon alles. Und auch, was können andere schon mir? Gott kann durch einen Esel zu dir sprechen. Bileam hat es erfahren. Das ist ein wunderschönes Bild, was wir hier haben. Wenn alle mit dieser Einstellung zusammenkommen, wir wollen dienen, ich möchte ein Segen sein für die anderen, ich möchte geben, dann werden alle aufgebaut und alle ermutigt und allen wird gedient und alle werden reicher. Schön, jeder wird mit dem anderen mitgetröstet werden, jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Immer, wir kommen zusammen, um einander zu dienen und wir werden alle überreich gesegnet. Wunderschönes Bild, das ist Gottes Ideal, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Vers 13, ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin. Im Kapitel 15 wird er uns sagen, wodurch er verhindert worden ist, nämlich durch die vielen offenen Türen, die er gehabt hat, das Evangelium zu predigen. Damit ich unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen, sowohl Griechen als Nicht-Griechen, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Ich bin sowohl den Griechen als den Nicht-Griechen, sowohl den Weisen als Unverständigen ein Schuldner. Griechen waren die, die geglaubt haben, sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Waren die, die Philosophen hatten und die Gebildeten. Die haben gedacht, alle anderen sind Barbaren, das sind die Deppen. Und Paulus sagt, ich bin gewillt, den Intellektuellen und den Deppen, den Weisen, den Unverständigen, allen bin ich ein Schuldner. Deppen ist ein falsches Wort. Gebildeten, den Ungebildeten, völlig egal. Allen bin ich ein Schuldner. Das Evangelium ist so einfach, jeder kann es verstehen. Und Paulus ist nach Rom gegangen, nicht als ein Tourist, sondern als ein Menschenfischer. Als einer, der Seelen gewinnen wollte. Und er hat sich als Schuldner gesehen, die frohe Botschaft weiterzusagen. Schuldner Gott gegenüber. Mann, Gott hat mich erlöst. Er segnet mich so reich. mir die gute Botschaft anvertraut. Und sein Herz ist, dass alle Menschen die frohe Botschaft hören und gerettet werden, dass niemand verloren geht. Jesus hat uns beauftragt, geht hin in alle Welt und verkündigt die frohe Botschaft, macht Menschen zu meinen Jüngern. Und wir sind auch ein Schuldner den anderen Menschen gegenüber. So hat der Paulus das gesehen. Ist wie wenn du einen anderen siehst in einem See, der gerade am Absaufen ist, am Ertrinken. Haben wir die moralische Pflicht, dem zu helfen? Genauso wie im Evangelium. Es ist kein Spiel. Es geht um Leben und um Tod, um das ewige Schicksal von Menschen. Und Gott hat uns diesen Schatz des Evangeliums anvertraut. Wann war es das letzte Mal, wo du mit jemandem über Jesus gesprochen hast? Und es gilt wieder dasselbe Prinzip wie oben. Wir können nicht geben, ohne zu empfangen. Und wenn du die frohe Botschaft weitersagst, dann wirst du selbst erfrischt werden. Weil du erfährst, wie Gott dich gebraucht und durch dich wirkt. Und es ist so spannend und es stärkt deinen eigenen Glauben. Ich kann euch nur ermutigen, es ist so einfach. Erzähl einfach, was Gott in deinem Leben tut. Wir haben eine frohe Botschaft. Eine wunderbare Botschaft. Schön, das weiter zu sagen. Also lasst uns wieder Paulus freigebig sein mit unserem geistigen Reichtum, unseren anderen Geschwistern gegenüber, aber auch denen gegenüber, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Nächste Woche machen wir die nächsten zwei Verse, die Schlüsselverse im Römerbrief. Ich denke, passt auch ganz gut für Ostern. Wir werden da einfach weiter hier im Römerbrief bleiben. Vater, wir danken dir, dass du uns so reich beschenkt hast. Wir danken dir, dass wir deine Geliebten sein dürfen, deine Berufenen, dass wir schon heilig sein dürfen vor dir in Jesus, dass wir Menschen sein dürfen, die in Beziehung mit dir leben, die ständig mit dir reden können. Und Herr, ich danke dir, dass wir Menschen sein dürfen, die deine Mitarbeiter sind, die anderen dienen dürfen. So eine Gnade, Herr, dass du uns gebrauchen willst. Und wir beten um deine Gnade zu dienen. Herr, gib uns dieses Herz des Paulus, dass wir Menschen sind, die ein Segen sind für andere und dass wir solche sind, durch die dein Licht scheint. Darum bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen.